Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Gemeinsam haben wir die Social First Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über unsere KI-Implementation in der Agentur. Und im zweiten Teil haben wir Adil von WeCreate dabei. Und ich finde das eine phänomenale Folge. Der ist aber auch einfach echt gut in Podcasts machen, muss man sagen. Wir sprechen mit ihm über die Creator Economy, die Zukunft von Social, warum er sagt, dass Social tot ist, über KI und CreatorInnen und wir schnacken ganz schön lange, weil es wirklich einfach mega, mega interessant war. Also viel Spaß dabei.
Hallo Paulina.
Hi, ich würde sagen, wir machen kurz den ersten Teil, weil wir haben ganz lange mit Adil gesprochen im zweiten Teil und das war so nice, ja. Hat richtig Bock gemacht. Ja. Ich dachte, wir sprechen vielleicht ganz kurz über unseren
Adaptionsplan heißt er offiziell.
Adaptionsplan in der Agentur. Ja. Magst du kurz loslegen und dann würde ich nochmal ganz kurz darüber reden, warum ich seit 5 Tagen nur 2 Stunden schlafe.
Oh Mann, ja. Also ich halte mich kurz. Aber wichtiges Learning, was wir hatten, wie kriegst du KI in die Teams rein? Und am Anfang dachten wir, wir kaufen einfach eine große License, wir kaufen Langdoc, alle haben Zugang, fertig. So ist es ja nicht. Du musst ja ein System haben, was die Leute unterstützt und weiterentwickelt. Das haben wir ganz, ganz, ganz viele Elemente ausgearbeitet, von Q&As bis hin zu Hackathons, bis hin zu, dass wir in unserem All Hands unterschiedliche Leute zeigen, was sie mit KI gebaut haben. Shoutout an Helena, ich fand das gestern sehr cool, was sie vorgestellt hatte. Und jetzt größtes Projekt ist, dass wir in allen Skills alle Prozesse dokumentieren mit einem Framework, das sich Swimlanes nennt. Könnt ihr mal googeln, finde ich ganz großartig. Warum? Weil dort der Prozess in unterschiedliche Schritte unterteilt ist und wir differenzieren zwischen, was macht in Zukunft der Mensch und was macht in Zukunft die Maschine, die KI. Und ich finde, genau diese Fragestellung ist richtig, weil die Menschen wird es weiter brauchen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der Wertschöpfungskette, wenn wir über Kreativität, Kultur, Einzigartigkeit, Gespür, Urteilskraft etc. reden. Und das machen wir jetzt gerade mit allen Skills. Dann haben wir diverse Prozesse da und die automatisieren wir dann mit KI. Teilweise reicht auch einfach nur eine standardisierte Lösung. Teilweise machen wir eigene Agenten, teilweise bauen wir automatisierte oder agentische Workflows über NNN etc. pp. Haben da jetzt auch nochmal jemand für eingestellt, können wir auch sagen.
Und man muss sagen, wir haben der ganzen Agentur allen Charlies 2 Stunden in der Woche freigeräumt für AI-Development.
Ja.
Und ich muss sagen, dass das Feedback bis jetzt echt mega positiv war. Und ich weiß das auch voll zu schätzen, weil oft ist es ja so, blöd, ich sag das jetzt mal unpolitisch und irgendwie einfach salopp. Es wird gemeckert. Man ändert was und es wird trotzdem noch gemeckert. Es ist trotzdem noch keine Zeit, keine Ressourcen, bla bla bla. Und ich finde, es hat wirklich Früchte getragen und das Feedback vom Team ist mega geil. Die fühlen sich richtig equipped. Die wissen, wo wir hinwollen mit KI und das ist einfach voll schön zu sehen. Ich habe das Gefühl, wir nehmen alle gerade richtig gut mit.
Ultra.
Und wir hängen niemanden ab und das ist einfach voll das geile Gefühl.
Ja. Und am Anfang war es eher konfrontativ. Ja. Ich glaube, wir auch überfordert waren mit, scheiße, KI kommt, die Zukunft der Agentur. Jetzt haben wir voll unseren Turf gefunden. Wir haben eine klare Richtung. Wir unterstützen die Teams. Und letzter Gedanke, Chaka.
High five.
Letzter Gedanke, das ist in meinem Kopf, habe ich mir gemerkt, finde ich gut. 3 Ts. Time, Training, Tools. Das braucht es für so eine Transformation, Change Management.
Und Tabaluga.
Tabaluga, 4 Ts. Okay, Tabaluga, erzähl mal, was ist los mit deinem Schlaf?
Ey, ganz kurz, ich habe Restless Legs. Und zwar so krass, dass ich einfach nicht mehr schlafen kann. Ist jetzt die fünfte Nacht mit 2 oder 3 Stunden Schlaf. Und man muss dazu sagen, ich habe gerade die kleine Kröte, Miss Tina, das ist ja mein Chihuahua-Mischling, die sitzt hier auch unten. Also wenn ihr es guckt, das Podcast könnt ihr sehen, wenn ihr es hört, dann nicht. Die ist eine ganz süße Maus, aber die war heute Nacht on Tour. Weiß auch nicht, was da los war. Die ist die ganze Zeit mit ihren kleinen Nägeln übers Altbau-Parkett also über die Dielen gelaufen. Ja, und dann dazu Restless Legs. Also ich habe das Gefühl, wenn das noch eine Nacht so weitergeht, dann werde ich wirklich wahnsinnig. Also auch nochmal hier meine Eisenwerte stimmen. Vielleicht hat irgendjemand irgendeinen Tipp, weil ich weiß, dass es viele Leute haben, was hilft.
Ja.
Ich mache Sport. Das Einzige, was bei mir geht, ist, ich muss nachts aufstehen und kurz die Verbindung
ziehen. Ey, es ist so absurd, weil du hattest es. Also Ewigkeiten.
Ist
ja auch schon 3 Monate her. Ja, congrats. 3 Monate keine Ziese mehr gesmoked. Feier ich sehr. Und am Anfang war tough. Auch Restless Legs. Und dann auf einmal weg und jetzt wieder da. Es ist ein Mysterium.
Stress vielleicht oder so, ich weiß nicht.
Stress könnte sein.
Ich habe ja das Gefühl, das hat irgendwas mit meinem Dopaminhaushalt zu tun. Aber I don't know.
Naja.
Okay, Leute, meldet euch, wenn ihr Tipps und Tricks habt. Jetzt viel Spaß beim zweiten Teil.
Adil Spy ist CEO der Creator Economy Agentur WeCreate, Co-Founder der Datenplattform Infludata und veranstaltet den 916 Summit. Unter Vertrag hat er einige der reichweitenstärksten deutschen Creator, darunter Levi Panell und Herrn Anwalt. Heute reden wir darüber, warum Social Media in seiner heutigen Ausspielform gerade stirbt. Herzlich willkommen.
Ich freue mich jetzt, danke für die Einladung.
War das alles richtig?
Yay!
Das war sehr gut,
ja?
Sehr präzise.
Fehlt irgendwas? Fehlt Nein. irgendwas?
Also okay. Ja, kann ich nicht immer mehr sagen oder auch weniger schwer, weil ich ja so toll bin.
Ja.
Aber Jokes aside, das war schon ein gutes Sum-up.
Aber das ist gut, vielleicht kurz als Spoiler, ich mache das echt mittlerweile mit dem Agent, den ich gebaut habe und der macht die ganze Recherche.
Okay.
Und am
Anfang, cool, dass er sagt Creator Economy Agentur.
Hat er selber,
ja,
hat er selber. Also ich glaube, euer PR-Game, nice, da kommen wir jetzt auch nochmal zur Repositionierung. Ich hatte eine extrem steile These von dir gesehen, die kursiert auch schon ein bisschen in der Welt rum, aber du hast sie nochmal verdichtet und ich würde unfassbar gerne mit dir darüber sprechen, weil du lebst seit Jahren von der Social Media Welt und jetzt hast du sehr öffentlichkeitswirksam gesagt, dass Social Media tot ist, und das ist ja eine harte Aussage für jemanden, der sein Geld in dieser Branche verdient. Erzähl mal kurz, was hat dich dazu gebracht, den Tod von Social auszurufen?
Also zugegebenermaßen ist es natürlich ein bisschen plakativ und auch zugespitzt, aber es ist zumindest eine Entwicklung, also ein Spektrum. So, das ist jetzt nicht mehr ganz so lebendig wie noch vor ein paar Jahren. Und vor allen Dingen ist es nicht mehr ganz so sozial. Weil die Phase, in der wir hatten ja zu ähnlichen Zeiten dann die Idee in dieser Creator Economy, Social Media Bubble, ihr habt gesagt ja sogar Social First Agency, das dann auch zur eigenen Positionierung zu nehmen, die korreliert nicht mehr ganz so damit, wie das Medium eigentlich funktioniert, wenn man mal ehrlich ist. Also das merkt man selbst. Wenn ihr jetzt die App mal aufmacht, irgendwie durch Reels scrollt oder TikTok, dann seht ihr halt nur noch zu x% Inhalten von Menschen, denen ihr folgt. Und das findet man eigentlich auch ganz cool, weil es Inspiration gibt. Nur gab es nie eine Zahl dazu. Und jetzt gibt es eine Zahl. Und als ich die Zahl gehört habe, dachte ich mir, okay, die These kannte ich schon. Das ist nicht meine These, so to be honest. Aber jetzt möchte ich dazu auch schreiben und habe das deshalb auf LinkedIn auch im Gastartikel rausgehauen, um das ein bisschen mit Daten zu untermalen. 7% der Inhalte hat Instagram bzw. Meta selbst zugeben müssen, sind nur noch von Creatern, denen man folgt, oder von Accounts, denen man folgt. Und das finde ich schon krass. Ich habe gedacht, das sind vielleicht 15 oder 20 oder so. Aber dass es nur 7 sind, das ist schon krass. Und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn man da jetzt irgendwie Inhalte sieht, auch immer mehr AI-Slop, dann hat das natürlich massive Implikationen darauf. Und dann ist es auch ehrlicherweise nicht mehr ganz so ehrlich, das Social Media zu nennen. Das macht TikTok schon länger nicht, wenn man ehrlich ist. TikTok sagt, wir wollen gar nicht Social Media sein, aber Instagram sagt es bis heute. Und bei Instagram sind es ja eben diese eben genannten 7%.
Fair. Wie würdest du es nennen, wenn du dem Ganzen einen neuen Namen geben würdest?
Interest Media oder Content Plattform, so wie YouTube ja auch kein klassisches, keine klassische inhärente Social Media Plattform ist, sondern es ist eine Content Plattform, und das sind Instagram und TikTok mittlerweile auch. Wird sich das jetzt rebranden? Das glaube ich ehrlicherweise auch nicht, weil es halt so auch ums Andersgebrauch. Deshalb ist halt immer die Frage, an welcher Stelle definierst du es anders? Aber wenn man es jetzt aus Business-Perspektive oder aus psychologischer Perspektive richtig, korrekt benennen will, wissenschaftlich, dann ist es eigentlich nicht mehr zeitgemäß, das Social Media zu nennen.
Was bedeutet das denn für Marken? Also was bedeutet das für meine Markenstrategie, wenn jetzt gerade jemand hier zuhört, der eine Marke betreut?
Ja, ich glaube, da sind wir dann auch wieder auf einer Ebene. So tickt ihr ja auch. Ich höre diesen Podcast ja auch und weiß ja, so, wie ihr so, welche Philosophie, ja, ich bin Fanboy, wie ihr so denkt und wie ihr arbeitet. Dann geht es ja gar nicht mehr darum, jetzt nur auf Creator zu setzen. Sondern du musst ja überlegen, so wie du in einer Running-Community bist, so wie du mit Hundethemen, versteht ihr ja, wie bestimmte Communities ticken. Und dann zu überlegen, wie kann ich jetzt mit Marke X in Community Y andocken und dann organisch relevante Inhalte erstellen, die dann auch auf meine Marke einzahlen. Aber eben aus einem Interesse heraus und nicht, weil es sozial ist oder nur mit Creatern funktioniert. Und der Trend, der ist jetzt auch nicht neu, den gibt es auch schon länger, der wird natürlich nochmal massiv verstärkt durch AI. Wir haben so eine Analyse gemacht, der 100 viralsten Videos in der letzten Woche vor unserem Summit, einfach weil ich wissen wollte, das geht eigentlich gerade international viral. Surprise, surprise, da waren 40% der Videos waren KI-generiert, also so irgendwie AI-Slop, Katzen- und Hunde-Videos. Und das ist schon absurd, das habe ich ja noch gezeigt beim Summit, wie viel kompletter Trash-Content ohne Mehrwert da gerade einfach Aufmerksamkeit in. Woher kommt die Aufmerksamkeit? Die geht dann weg von Creatern, die geht weg von auch von Marken, es wird halt schwerer da einzutauchen. Und dafür musst du eben in kultureller Relevanz denken oder in Communities. Und dann funktioniert das auch plattformübergreifend.
Okay. Und eine Frage, was du gerade meintest, also alle reden ja über Community, ist ja eins der größten Buzzwords unserer Zeit gerade. Und Logik, wie du erklärt hast, macht Sinn. Es geht eben hin zu Interesse, zu das, was Menschen sozial verbindet und da relevant zu sein als Marke und nicht mehr nur Reichweite einzukaufen. Was ich mir aber immer denke, wenn man sich beispielsweise jetzt mal so übergreifende Recherchen anschaut, Studien anschaut, wie Markenaufbau funktioniert, Byron Sharp beispielsweise, er geht ja stark auf Masse. So, jetzt haben wir unsere Marken, die haben da ein, zwei kleine, ich vertreibe ein bisschen Communities sich rausgepickt. Ist das genug Scale? Ist das skalierbar genug?
Ja, ist eine gute Frage. Also auch das war interessanterweise Thema bei meinem Summit, so Byron Sharp vs. Gary Vee. Jetzt hattet ihr ja vor ein paar Wochen oder so, hattet ihr ja den Thorsten Mühl hier zu Gast. Und der hat ja auch sehr viel über, der hat Gary Vee auch an ein paar Stellen zitiert. Fand ich auch sehr spannend.
Ja.
Weil natürlich das als System erst einmal sinnvoll ist, dass du aktuell reagierst auf Trends, auf Entwicklung, wie auch immer. So always on Content. Was passiert gerade in der Welt? Was kann ich gerade aufgreifen? Finde ich auch sinnvoll. Das kannst du ja auf die Spitze treiben. Da musst du natürlich dann überreden, wie kannst du Freigabeprozesse vereinfachen und sowas. Aber das, was zum Beispiel Moore macht, wahrscheinlich als Best Case in Deutschland, ist ja als System, ja, losgelöst von, lass uns jetzt nicht die Christian-Wolf-Debatte starten, erstmal geil. Weil die sagen, keine Briefings, so, keine Freigaben, alles geht live. Vielleicht muss man ab und zu mal ein Content Piece offline nehmen. Ja, ab und zu kriegt man auf den Deckel, aber auch das kann ja sogar das Ganze mit befeuern. Von daher glaube ich, es muss sich gar nicht ausschließen. Ich glaube, das Modell, jetzt Cosnova, Gary Vee, Moore, du reagierst schnell auf Dinge, das ist schon sinnvoll und gut, um auf Content-Plattformen, Social-Media-Plattformen organisch zu funktionieren, Relevanz aufzubauen, deine Awareness zu steigern, wahrscheinlich auch Lower-Funnel-Abverkäufe zu generieren. Also da würde ich sagen, Haken dran. Wo ich auch skeptisch bin, und da kommen wir dann zu Byron Sharp, ist, reicht das, um auch für Marken, die eine hohe Durchdringung benötigen, losgelöst von den gängigen Social-Media-Plattformen, überall anzukommen? Und da glaube ich, da musst du dann auch ein bisschen Richtung Byron Sharp schielen und überlegen, was kannst du skalieren, was kannst du auch out of home machen, vielleicht sogar noch TVC, will ich auch gar nicht abschreiben, ich weiß, sagt fuck TV, go social. Würde ich gar nicht so unterschreiben für alle Marken. Ich glaube, für sehr viele Kunden, und das sagt ihr auch in eurer Positionierung, Marken groß zu machen über Social, ja, finde ich gut, so als neues Leitmedium zu akzeptieren. Wenn du aber jetzt auf dem Level bist von, keine Ahnung, Automotive oder welche Marken haben nur Marken? Ja, Obi, kennen glaube ich 90% der Deutschen, kennen Obi, dann wird das nicht ausreichen. Dann musst du schon über den Tellerrand schauen und dann brauchst du auch noch Out of Home, Digital Out of Home, TV, Events, Aktivierung, vielleicht sogar noch Print ein bisschen. Und ich glaube, da beißen sich die Modelle gar nicht. Das ist eher nur eine Frage der Flughöhe der Marke und wie weit musst du gehen, um alle zu erreichen.
Ja. Ja, voll. Also,
da muss ich jetzt mal ganz kurz reinjumpen.
Ja.
Just to clarify. Fuck TV heißt nicht Fuck die Plattform, oder das nicht Plattform, sondern das Medium TV, sondern die Art, wie kommuniziert wird im TV. Also ich weiß nicht, ob du dir in letzter Zeit mal so TV-Werbung angeguckt hast.
Horrible.
Also,
bin ich total bei dir.
What the fuck. So, ja. Ne? Und zu sagen, hey, wir entwickeln unsere Kommunikation heraus aus Social, nah an unseren Communities heran. Und also, ne, auch wir haben jetzt, wir produzieren TVCs für Frank, Anbieter von der Gönn zur Telekom. Auch für Penny haben wir schon Querformat produziert. Aber es geht halt um die Art und Weise, wie diese Assets dann aussehen und dass sie halt nicht so sind wie der Rest im TV.
Da bin ich dabei dir und ich glaube, das ist auch einer der unterschätzten Faktoren, der mir auch so ein bisschen, also ich will jetzt gar nicht euren Podcast kritisieren oder Thorsten Mühl, weil großen Respekt vor Cosnova und was haben die Essence und was die zweite Marke?
Catrice, ne? Ja, Catrice.
Also wirklich Chapeau, richtig geil. Aber was ich gehofft habe, was kommt in den Podcast und es kam nicht, ist so das Verständnis dafür, was es eigentlich bedeutet, wenn man sagt, Social als neues Leitmedium oder Social First, dann heißt es ja nicht nur die Kommunikation, sondern, und das ist die eigentliche Power, finde ich, von Social, du kannst es nutzen für Produktentwicklung, Produktfeedback, Marktforschung. Und das geht halt nicht mit TV. Und allein deshalb finde ich es so spannend, mit der Community selbst Dinge zu entwickeln, Dinge zu testen. Das machen sie ja auch, aber das kann man auch ein bisschen untermalen, weil du die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt dann auch ankommt, maximierst. Wenn du in einem stillen Kämmerlein vor dich hinarbeitest und dann gehst du raus mit einer großen TV-Kampagne oder auch Social-Kampagne, ist egal, dann scheiterst du halt sehr, sehr häufig, weil es komplett vorbei ist am Markt. Passiert immer wieder. Und das passiert halt nicht, wenn du die Community direkt mit reinholst, Building in Social, also wie jetzt zum Beispiel Saints das macht. Ne? Die haben ja schon dann die erste Idee und machen dann Umfragen und welche Farbe und welches Modell und habt nur so.
Oder ja, ich glaube, Kim Kardashian war da so die erste Vorreiterin tatsächlich, ne, aus Amerika. Also ich meine, die hat ihre Kosmetiklinie komplett mit den Leuten online entwickelt. Es war insane.
ja, that's the way. Und dann hast du eben wahrscheinlich genau umgekehrt. Also wenn du so normalerweise was launchst, hast du vielleicht 20-30% Erfolgschance. Wenn du es mit der Community machst, dann ist es vermutlich 70-80% oder größer. Ja, und baust halt gleichzeitig einen Hype auf. Das ist gratis Werbung. Und das macht Mo auch sehr gut, dass sie sich mal für ihr Feedback einholen. Und da sollten viel mehr Marken hinschauen. Und das ist eigentlich, finde ich, das Reizvolle. Nicht nur die Kommunikation, das ist das Marketinginstrument zu verstehen, sondern das als holistisches System zu tun, was Cosnova, glaube ich, macht, aber hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr untermalen können.
Ja, voll. Aber ich glaube, dieser Shift, den du gerade sagst, der ist total essentiell. Und das pushe ich auch immer wieder, dass es eben nicht nur ist, okay, Social Media ist ein Tool im Kommunikationsmix, wo ich meine Botschaften raussende, sondern wenn du es die radikalste Form denkst, dann kann Social das Operating-Modell sein, wie du eine Organisation baust,
ja,
wie du Team baust, wie du Strukturen baust, wie du Produkte lancierst und so weiter und so fort. Das finde ich total aufregend. Und nochmal, um das Thema Community ein bisschen weiter aufzubohren, mein Lieblingsthema, weil das meintest du eben gerade auch, du musst da relevant sein. So, wie schaffen das denn Marken, dort relevant zu sein? Weil das alte Playbook, die alte Welt war ja einfach Creative, Media drauf, Reichweite. Jetzt shiften wir Reichweite hin zu relevant zu sein. Wie schaffe ich das?
Ja, es gibt verschiedene Wege. Es ist mal so kurz wie möglich. Und ihr habt da sicher auch eine eigene Meinung. Aber ein Hebel ist es, in solche Themen einzutauchen, auf eine glaubwürdige Art und Weise, weil da kann man sich auch natürlich verbrennen, wenn man es nicht gut macht, die gerade oder auch schon länger eine gewisse Relevanz haben. Also das hängt natürlich sehr ab von der Marke, aber das Thema Running oder, keine Ahnung, Outdoor, da docken Marken an. Und ich glaube auch zunehmend gut, also On beispielsweise, ne, hat er, glaube ich, viel gemacht. Ich glaube auch mit euch, ne?
Ja, ja.
Thema Running. Und da halt glaubwürdig reinzugehen. Ja, das Thema Paddel ist auch eins, ich glaube, schnellst wachsende Sportart weltweit gerade. Da weiß ich gar nicht, welche Marken da groß andocken, aber.
Cupra,
stimmt. Ja, die machen sehr viel auch bei Events und so, das stimmt. Sowas finde ich schlau. Das ist ein Hebel. Also, was geht gerade viral oder besser als viral? Was ist eine Bewegung? Was hat eine Chance, irgendwie mehr in Mainstream zu kommen? Und da früh dabei zu sein und das glaubwürdig zu unterstützen und das dann auch losgelöst von der Plattform. Cupra macht ja auch viel, ne, live, aber das kann kanalübergreifend, plattformübergreifend funktionieren. Andere Abkürzungen, um Relevanz aufzubauen, sind Creator nach wie vor. Das wird auch bleiben. Ich glaube, es wird schwerer für viele Creator, vor allem, wenn sie keine homogene Zielgruppe mitbringen und kein klares Thema. Dann hat das eine Halbwertszeit und das wird schwierig. Mhm. Wegen der eben genannten Entwicklung, auch mit AI-Slop und so, weil organische Reichweiten einfach sinken. Aber ohne dazu theoretisch und spekulativ zu werden, sind nach wie vor eine massive Abkürzung. Also wenn du mit, keine Ahnung, Malte zusammenarbeitest, dann weißt du genau, das ist eine akademische, auch ein bisschen ältere, tierschutzaffine, oftmals vegetarische oder zumindest konsumbewusste Zielgruppe und die ist kaufkräftig und das wird konvertieren. So. Und das ist nicht günstig, das wissen wir alle, aber das ist natürlich eine massive Abkürzung, weil die Gefahr ist, dass du am Ende, du hast gerade schon selbst gesagt, irgendwie Ad-Budget hochskalierst, weil es Teile des Media-Mixes ist und du erreichst damit halt nichts. Also nur zu skalieren, was organisch gut funktioniert und im besten Fall auch schon einen frühen Catch-Your-Entry-Point hat, damit du nicht erst in Sekunde 19, wenn irgendwie 90% der Orte schon weggeklickt haben, das Produkt oder die Marke erwähnst, das sehe ich seltener, als ich es vermuten würde. Ja, TV ist wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer, aber selbst wenn ich Online-Werbung sehe, also Social-Ads, dann würde ich jetzt mal die These aufstellen, ist nur ein eher kleiner Teil der Werbung, so wie wir es jetzt gerade oder wie ich es gerade beschrieben habe. Es hat organisch gut funktioniert. Es gibt einen frühen Category Entry Point und es zahlt halt klar auf die Markenwahrnehmung oder Produktwahrnehmung ein, auf Awareness und Markensympathie. Von daher glaube ich, ist das in der Theorie sehr einfach, in der Praxis sehe ich aber noch recht wenige gute Executions.
Ich habe ganz kurz so ein gutes Beispiel für Community-Marketing. Ich muss es kurz droppen, was mir gerade selber einfällt. Ich reite ja, also Pferd. Und es gibt eine, das ist halt eine krasse Community. Ne? Also Horse Girls sind insane. Also,
ja, super kaufkräftig.
Ja, und auch insanes Engagement. Also ich hatte ja selber mal so einen kleinen TikTok-Kanal, wo ich mal mit meinem Pferdi gefilmt habe. Also hast du dann irgendwie unter einem Video mit 10.000 Views hast du wirklich 5.000 Kommentare. Also es ist wirklich insane. Und es gibt eine Nagelmarke, Manico Nails heißen die.
Kenn ich, aus Berlin oder nicht?
Ja, keine Ahnung, aber die haben einfach die Reitgirl Community erschlossen. Und es ist so smart, weil du als Pferdemädchen, I know it, du weißt es auch, du bist beim Pferd, du kommst nach Hause, deine Hände sehen aus wie Ass. Also es ist wirklich ekelhaft. Du hast überall Dreck, weil du bist ja die ganze Zeit am Pferd, im Stall. Alles ist dreckig und deine Nägel sehen immer so, so, so schlimm aus. Und die haben einfach alle großen und kleinen, mittleren Pferde-CreatorInnen gesigned. Und ich krieg die ganze Zeit, also das auch organisch ausgespielt, aber auch als Ads. Und ich finde es so smart, weil es halt ein Problem löst in der Community. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht so, ah ja, es passt zu uns, wir nehmen jetzt hier die Beauty-Gurus, sondern wir nehmen Pferdegirls, weil wir wissen, dass die ein Issue haben mit ihren Fingernägeln. Smart, oder?
Ja, und wirklich Best Practice und kommt ja aus dem Insight heraus. Ne?
Ja, genau.
Also da musst du ja wirklich drin sein oder mit Leuten sprechen, die es selber praktizieren, um diesen Insight zu gewinnen. Und dann kannst du nur Münzen in Kommunikation. Ja, also genial.
Ja. Okay, ja. Sehe ich auch so, gutes Beispiel, und ist auch immer so, also Klassiker von guter Strategie, dass du eine Legitimation hast als Marke und dass du aus deiner Historie heraus etwas hast, was du claimen kannst, und das scheint ja da ein perfekter Fit zu sein. Eine Frage, die mir auch noch im Kopf brennt, weil wir jetzt über Interest Economy gesprochen haben, weil wir darüber gesprochen haben, wie man Communities erschließt, Thema Markenführung. Weil ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Agenturen, auch Marken, sich in diesem Social-Media-Game in Kurzfristigkeit verlieren, in Trends verlieren. Oh, das funktioniert organisch, ich baller raus. Das hat funktioniert, das mache ich mehr davon. Und im Endeffekt, wenn man jetzt nochmal rauszoomt, und wir haben eben auch über Omnichannel-Strategie gesprochen, verliert sich die Marke. Was ist noch diese Marke? Wofür steht diese Marke? Und wer führt diese Marke? Weißt du, wenn man nur noch das macht, was der Algorithmus begünstigt, ist das dann noch Markenführung oder ist es eigentlich eher der Kontrollverlust von Markenführung? Wie guckst du da drauf?
Ey, ich würde das unterschreiben. Also es wird viel zu viel reagiert und zu wenig gesteuert, proaktiv gesteuert. Also ich weiß gar nicht, wo ich das letztens mal gehört habe als Frage, auch vielleicht auch an euch. Fällt euch irgendein Markenclaim oder Slogan ein, der in den letzten 20 Jahren eingeführt wurde?
Ich hatte das heute.
Ich weiß nicht, hast du es auch gehört?
Ich habe es genau gehört. Ich weiß, woher es kommt. Also ja, das hatte Jean-Remy beim Horizont.
Ah, stimmt.
Es war witzig, weil wir haben so oft über das Thema Slogan und Jingles schon diskutiert bei uns. And it doesn't feel right anymore. Aber warum?
Ja. Und da habe ich wirklich
warum
so.
Warum ist das so?
Dass du sogar auch. Du warst gar nicht da und du hast trotzdem mitbekommen.
Ich habe es gehört. Ich habe es gerade eben gelesen und ich habe es mir gespeichert in meinem LinkedIn-Post.
Ja, ich war da live und habe es mir nicht gemerkt. Ich Idiot. Kannst du sehen?
Witzig.
Und habe das gehört. Habe gedacht so, fuck, der hat recht. Mir fällt es nicht ein. Ich meine, so, da habe ich dann überlegt bei unseren Kunden, nee, die sind entweder älter oder es gibt einfach keinen Slogan mehr, der so präsent ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Konklusion von deiner These oder deiner Frage. Es wird nicht mehr über einen 5-Jahres-Horizont gedacht. Es gibt nicht mehr die geilen Radio-Jingles und sowas. So, weil du dich, also zumindest das war bei meiner Wahrnehmung, viel zu sehr von Jahr zu Jahr hangelst und versuchst zu reagieren, auf was geht gerade, wo kannst du aufspringen. Aber das Long Game, so etwas zu steuern, finde ich fast schon reizvoller. Mhm. Und das geht so ein bisschen unter, finde ich, im Alltag.
Das geht unter. Eine weitere Ergänzung dazu. Auch ein Riesenproblem, dass die, klingt jetzt so, als wäre es eigennützig, aber ist wirklich ernst gemeint, dass die Partnerschaften zwischen Marken und Agenturen immer kurzfristiger werden.
Und
teilweise kriegt man nur Monatsverträge. Mhm. So. Und ich verstehe auch das wirtschaftliche Thema dahinter. Aber once again, wenn man sich anschaut, was richtig erfolgreiche Marken machen, beispielsweise Dove, Real Beauty ist so ein Ding, die arbeiten seit 100 Jahren, wer macht es, glaube ich,
Max
irgendwie
wie? Und Six.
Immer, die 15 Jahre zusammen oder so.
Ja, noch länger.
Wie auch immer, ne? So. Und ich glaube, diese Langfristigkeit braucht das, weil wir wissen das alle, wenn du eine Marke baust, die wirklich eine Einzigartigkeit haben soll, das hast du ja nicht im ersten Shot, das hast du nicht im ersten Pitch. Das braucht Zeit, das braucht austarieren. Diese Zeit haben wir nicht mehr. Ich glaube, dadurch fühlt sich alles so fragmentiert und so unbeständig an und das ist nicht gut.
Ja, ich glaube, es gibt so ein bisschen drei Faktoren, ne? Also das eine ist, wir sind halt ein Ingenieursland in Deutschland. Wir sind keine Storyteller. Wir wollen Sachen, die wir nachmessen können mit einem Zollstock und zwar am besten sofort. Und ich glaube, da wird Social oder Content uns ein bisschen zum Verhängnis, weil wir haben genau diese Messbarkeit sofort. Und wenn wir sehen, dass was funktioniert, dann denken wir, okay, that's the way to go. Ne? Aber manchmal ist ein Long-Term, eine lowere Performance klassischer Plattform-KPIs vielleicht das Richtige für eine Marke, aber dafür ne, lang gedacht und auf jetzt 3, 4, 5 Jahre ausgerichtet. Ich glaube, das ist das erste Problem, also dass wir so sehr dann dem Algorithmus hinterher optimieren, weil wir lieben Zahlen, wir lieben Sachen, die wir sofort messen können. Und genau das Gleiche ist bei einer guten Strategie das Problem, weil eine gute Strategie kannst du nicht sofort messen. Du siehst nicht sofort den Impact. Du brauchst 1, 2 Jahre, bis du siehst, ob das Früchte trägt. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, was du gerade gesagt hast, Marken- und Agenturbeziehung. Du brauchst krasses Vertrauen, um sowas aufzubauen. You have to take a risk. So. Mhm. Du musst halt unvernünftig sein. Und das macht halt heutzutage.
Experimentieren, auch mal scheitern.
Genau. Mhm. Und das dritte ist, glaube ich, schon, dass dass die Menschen auch auf Unternehmensseite halt oft eine Saving-my-ass-Mentality haben. Und das ist mega hart gesagt. Ich verstehe es auch. Ich wäre auch so. Ja, du bist irgendwo Head of Social, du willst aber eigentlich Head of Marketing werden. Und dann machst du halt lieber steady your job mit einer leichten Verbesserung, als zu sagen, okay, wir setzen jetzt hier alles auf eine Karte und sind mega mutig und haben was, was wir nicht sofort nachweisen können, which is scary, gerade in times like these. Und die Leute sitzen dann halt nur 1-2 Jahre in dieser Position und wollen dann halt weiter. Also ich glaube, das sind so diese drei Themen, die das irgendwie nochmal befeuern.
Ja, ich glaube, das spannende aus, oder die spannende Fazit aus deiner guten Begründung wäre ja auch, wie gestaltest du einen Attributionszeitraum? Weil wenn du dir bei irgendwie Corporate, also an einer börsennotierten Corporates, dann irgendwie von Quartal zu Quartal nur die KPIs anschaust und nur auf Effizienz optimierst oder auf Sales optimierst oder so, dann passiert das, was bei Nike passiert ist. Nicht aus dem Branding-Gedanken herauskam und der schiebt dann halt alles in Performance und Marke crasht. Dann hast du ein Quartal schön dein EBIT optimiert und jetzt Börsenwert 70% weniger, ne, irgendwie ein paar Jahre später. Also 70% Börsenwert vernichtet wegen dieses Ansatzes. Obwohl du ja die Wissenschaft hast, die dann immer wieder ignoriert wird. Les Binet sagt, 60% Branding ist, glaube ich, 40% Performance. Ja. Also es gibt die Wissenschaft, aber die Attributionszeiträume bei Les Binet, die sind halt länger. Er schaut sich ja Marken an, historisch, über Jahrzehnte. Und, so.
Ja.
Und das geht natürlich unter, wenn du irgendwie von Quartal zu Quartal agierst.
Ja, und wenn du dir dann die Hook- und die Hold-Rate jede Woche anguckst. Weißt du, ich glaube, das ist halt das.
Ja, du machst sogar daily, ne? Hourly.
Ja,
pro Minute.
Ja, aber ich glaube wirklich, das ist so konträr zueinander. Und ich sage ja gar nicht, dass man sich Hook and Hold Rate nicht angucken soll. Safe, ne? Man soll auch die Assets 100%, gerade mit KI, du kannst so viele irgendwie hier, ne, Creative Diversification, nochmal anderes Thema. Man soll sich das safe angucken, aber ich glaube schon, dass wir da manchmal so ein bisschen in so eine Falle tappen.
Total.
Oder Marken in eine Falle tappen, besser gesagt.
Ja,
ne? Und dann ist es halt so, ja, wieso ist denn jetzt diesen Monat die Hook Rate, ne? Hier minus 10%, da müssen wir mal dran arbeiten.
Also um mal ein positives Beispiel zu erwähnen von einer Marke, die das gemacht hat und damit auch Marktführer wurde, ist Bautzner. Weil die haben optimiert auf...
Jetzt gute Agentur dahinter, oder? Habe ich gehört?
Ja, genau. Ja. Also ein bisschen eigener jetzt hier für uns. Aber der Glaube an dieses System, der kam ja nicht von uns. Das kam von Develey, diesem Bautzner zu Develey, zusammen mit Löwensenf und noch ein paar anderen Marken. Sitzen in München, haben aber noch nach wie vor Werk im Osten. Und
Löwensenf?
Ja.
Ist das eine? Ist der Düsseldorfer Senf, den du so
genau.
liebst, oder?
Aber es gehört beides zu Develey. Löwensenf ist Düsseldorf, Bautzen aus Osten.
Ist das der Senf, den wir immer im Kühlschrank haben?
Bis heute, ab jetzt Bautzen?
Es war immer Löwensenf. Also ich komme aus Düsseldorf und ich liebe Senf. Es ist Löwensenf, aber es gibt noch...
Pascal ist ein so ein Ding in der Woche.
Ist aber gesund.
Süßen
oder den Scharfen?
Nee, den Scharfen.
Sehr gut.
Aber ist trotzdem Zucker drin. Ist trotzdem Zucker. Auch Scharfen,
so viel.
Bisschen.
Ja, okay.
Boah, ich lieb's.
Aber Senf ist gesund, glaube ich.
Ja,
also.
Hab noch nie gehört, aber super. Mach ich jetzt.
Schick euch mal Bautzen dazu. Ja, mittelscharf. Und die haben gesagt, wir optimieren auf Markenbekanntheit und Markensympathie.
Ja.
Und dann, das dauert dann natürlich, weil die machen einmal im Jahr mit Prisma Marktforschung und sowas und haben das aber gesteigert, substanziell und auch gemerkt, vor allem bei der Jungzielgruppe, die haben ihr Budget fast nur in TikTok gesteckt, es war klar, dass es TikTok ist und sind jetzt irgendwie dann 3 Jahre später Marktführer, haben Tomi überholt. Und das ist natürlich geil. Dann siehst du halt mal, okay, wenn du mal mit einer Marke mal 3 Jahre arbeiten kannst, wer lässt sich das schon heute, leider, dann, und du optimierst auf KPIs, die jetzt nicht irgendwie die Zahlen sind oder Sales oder was auch immer, sondern du optimierst auf Markenbekanntheit und Markensympathie. Und misst das in Marktforschung und da ist dann irgendwie 8-10% Steigerung. Bam, auf einmal, also mit Verzug natürlich,
stark,
ziehen
ja.
dann auch die Sales nach. Also
habt ihr da monatlich trotzdem reported und auf was dann?
Haben wir, aber dann ehrlicherweise Vanity Metrics, weil wir auch gar nicht, damals noch gar nicht die Möglichkeit hatten zu gucken, gibt es jetzt irgendwie da eine Korrelation oder so zu bestimmten Sales in der Region. Das kannst du ja mittlerweile machen mit Market Lift Studies, auch regional und sowas, aber das gab es damals alles noch gar nicht. Das heißt, das waren eher Vanity Metrics.
Okay.
Ja, man muss sich ja irgendwie ranrobben, ne? Also du kannst ja auch nicht ein Jahr lang komplett ohne Sicht fliegen, so, ne? Deswegen brauchst du Vanity Metrics oder ich finde es auch mal gut so.
Oder Marktforschung.
Marktforschung, genau, ja, aber die machst du ja nicht auf Brand-Ebene jeden Monat, beziehungsweise du siehst den Impact ja
das
nicht
stimmt.
in der Kurzfristigkeit.
Aber machen eure Kunden das zumindest einmal im Jahr? Und kriegt ihr die Zahlen?
Wir pushen unfassbar krass dafür. Also
okay, das ist gut.
Also
das
außer sehr lange Partnerschaften, weil die teilweise auch einfach das Budget nicht haben, muss man sagen.
Okay.
Also meine Budgetfrage, aber ich finde auch da wiederum ist auch eine Philosophie, weil
ich weiß nicht, wenn wir darüber reden, dass er wirklich, also ich glaube, dass die Marke auch diese ganzen, du hast KI-Slop ein paar Mal gesagt, es wird so viel Content, wird nicht mehr das Game gewinnen, weil es ist so austauschbar. Und ich glaube, wieder diese, in dieser Austauschbarkeit und wenn alle Zugang zu allem haben, ist wieder das Handwerk, etwas zu schaffen, was differenziert, da menschliche Kraft reinzugeben, der Energie reinzugeben. Ich glaube, dass Marke wieder stärker der Burggraben wird in Zukunft. So, und deswegen braucht es aus meinem Blickwinkel da auch eine Messbarkeit drin und ein Instrument und auch einen ehrlichen Blick bei allen Beteiligten am Tisch. Do we do a good job or not? So, und deswegen pushen wir immer dafür, aber teilweise ist es eine Budgetfrage.
Ja, finde ich schade, weil jetzt irgendwie, Pinio fängt ja bei ein paar tausend Euro an.
Ja.
Also eure Kunden werden ja schon sechsstellig im Jahr ausgeben. Dann finde ich es fast schon gespart an der falschen Stelle, weil die fehlt einfach ein sehr wichtiger.
Wir haben so ein ganz paar einfach richtige Kundenpartner, die sind mit uns, seitdem wir gegründet haben.
Geil.
Und wir betreuen die auch immer noch und die haben kein sechsstelliges.
Knock on wood.
Kein sechsstelliges Budget. Die bezahlen auch nicht den heutigen Stundensatz. Die bezahlen den Stundensatz von Paulina und Pascal, als sie noch irgendwie zu fünf waren.
AKA die 13 Cent die Stunde.
Genau, ja.
Krass, dass ihr das haben wir nicht hinbekommen. Das ging immer nicht mehr, leider. So die ersten Kunden, die zu klein waren. Das ist aber cool, also spricht für euch.
Ja, sind jetzt auch nicht so viele, ne? Aber ja, genau. Aber sonst eigentlich bei allen, muss man schon sagen.
Cool, noch mal einen kleinen Schwenker, weil wir jetzt ein bisschen über KI geredet haben, über Creator geredet haben. Ich weiß noch, als wir, war das denn vor OMR, bei dir, bei euch im Büro waren und einen Podcast aufnehmen durften. Danke nochmal dafür.
Ihr wart die Ersten in unserem Podcast.
Wir haben es eingeweiht.
Ja, ihr habt es eingeweiht.
Ja, wir haben einfach vor euch das Podcast-Studio eingeweiht.
Ja.
Wunderbarer Podcast mit Max Penck, hört euch das auf jeden Fall nochmal an. Da hattest du ganz aufgeregt von so einem Experiment berichtet, dass du, wie formulierst du, von einer Creatorin, eine Creatorin mit KI reproduziert hast, also quasi einen virtuellen Creator-Avatar gebaut hast. Mhm. 10 Minuten, 4 Euro, so, und dann hattest du auf einmal die Creatorin da und konntest die jetzt mit Inhalt füllen und konzeptionell irgendwie Sachen machen lassen. Ist das die Zukunft? Dass wir eigentlich mit Creator-IPs arbeiten, statt mit Creatorin selber?
Ich glaube, es ist teilweise schon die Gegenwart. Also ich habe witzigerweise auf dem Weg hierhin, habe ich an der Ampel natürlich ein Video geschickt bekommen. Und da wurde, ich glaube, es ist schon AI-generierter Avatar von Montana Black. Also war ein Kaufland-Spot und ich glaube, das war schon AI-generiert. Also bei den Top-Creatern ist es jetzt schon, glaube ich, die Gegenwart. In den USA habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass du dann einfach nur die Lizenz kaufst. Also du lizenzierst das Gesicht. Das hat
ja genau.
War auch groß in den Medien mit KB Lame, der die Rechte daran verkauft hat.
Ja, ganz
hat und
genau,
so.
Ja.
Und das mit Herr Anwalt, ist auch, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, der halt einfach nur so und so viel Zeit hat und immer noch arbeitet als Jurist nach wie vor, wie irgendwann mal KI-generiert was drehen. Deshalb teste ich auch so viel rum. Und ich glaube, dieses Licensing-Modell, das muss kommen. Es ist halt so viel einfacher, das dann über AI zu generieren und nicht immer in den Supermarkt zu fahren. In den Supermarkt musst du halt auch Penny, ich weiß nicht, wie ihr shootet, aber bei uns ist dann immer so nach Ladenschluss und das ist super aufwendig, da wird nachts geshootet und einfach so viele Ressourcen. Ich glaube, das wird perspektivisch auch bei AI gehen. Und das Licensing-Modell für die Top-Creator, das ist so eine Frage der Zeit, bis es auch in Deutschland übergreifend Anwendung findet.
Mhm. Ich glaube, die aktuelle WM-Kampagne mit Jürgen Klopp, Mediamarkt, komplett KI generiert.
Aber auch mit ihm.
Mit ihm. Er ist komplett da drin, er ist komplett KI generiert, also hat auch natürlich auch alles abgenommen.
Inklusive Video. Okay.
Also ja, ich würde sagen, tut mir leid, Kolleginnen von Mediamarkt, ich fand das jetzt keine gute Kampagne, weil mir fehlt die Idee da, aber an sich. Ich
glaube nicht, dass wir jetzt irgendeine Agentur mit der wir dicke sind bashen.
Ja, es tut mir leid, aber dann schreibt mich gerne an. Das ist ja mein Blickwinkel. Aber ich finde, wie gesagt,
trotzdem, ist halt so, bleibt nicht aus.
Ja, mein Gott, jeder hatte seine Meinung, ich bin auch nicht Gott.
Ist okay.
Ich bin auch nicht Gott, aber Innovationskraft finde ich gut, das auszuprobieren. Und was ja auch, ich glaube, die wenigsten gecheckt haben, sehr gehypte Adidas Backyard Legends Kampagne auch zur WM.
Das war auch AI generiert, ne?
Oder? Genau, ich glaube, also,
der da.
Genau, ja. Also pass auf, zumindest Beckham und Zidane, die ja beide aussahen wie 30.
Ja.
Ja, genau. Ja. Das ist, die waren nie vor einer Fotokamera, die waren nie an einem Set. Das ist alles KI generiert. Das hat keiner gecheckt. Und ich finde, das ist auch gerade ein Shift, weil vor 1-2 Jahren haben wir uns aufgeregt, oh, es ist KI generiert, das ist schlecht, Leute regen sich auf Social funktioniert es nicht. Jetzt checkst du es nicht mehr, weil es nicht mehr um den Zweck geht, nur was mit KI zu machen, sondern weil es um die Idee geht und es eine neue Idee ermöglicht. So, und dann glaube ich, wenn es da im Konzept einheitlich reinpasst, dann passt es auch gut. Ja, deswegen finde ich es interessant, dass du die Entwicklung sagst, die ist jetzt schon Gegenwart.
Ja. Also das sind spannende Zeiten. So, wenn man es gut einsetzt, das darf natürlich nicht offensichtlich sein. Ne? Das war bei Adidas eben sehr gut gemacht. Wenn es zu offensichtlich ist,
dann weigern sich die Leute ja auch.
Dann
ne?
gibt es auch Kritik. Also ja. wir hatten auch durchaus Experimente mit AI, sage ich auch ganz selbstkritisch, die nicht immer ankamen bei der Audience.
Ja, same, ja, aber ist ja normal so.
Am Anfang, also, ne? Aber es ist ja auch Teil der Reise. Ich bin selber noch so ein bisschen unsicher, was halten wir denn davon? Also du musst es ja kennzeichnen, wenn wir sagen, okay, ist es so gut, man darf es halt nicht mehr erkennen. Ist es nicht irgendwie auch, also wisst ihr, was ich meine? Ich habe mir dazu noch keine Meinung gebildet, aber mich würde mal auch interessieren.
Ob man es dann kennzeichnen muss oder was
man sagt. Nein, man muss es ja kennzeichnen.
Ab August, ne, 2.8. oder so ist ja diese ja. Kennzeichnungspflicht, die jetzt in der EU eintritt, die auch gut ist.
Aber was ist die Frage?
Ja, die Frage ist, veräppeln, also wird es genauso gut ankommen wie ein normaler, echter Creator, wenn du es dann kennzeichnen musst, weißt du? Also wir sagen ja, also kurz Gedanken sortieren. Wir sagen gerade, der entscheidende Grund, ob es funktioniert, ja oder nein, ist, ob du es erkennst, ja oder nein. Ne? Mhm. Also würde ich auch sagen. Also weil bei uns die Experimente, die nicht funktioniert haben, war halt
ein Faktor.
Obviously, ja, also für mich glaube ich der größte, also weiß nicht, aber für mich glaube ich der größte, wenn ich jetzt so, wenn ich nachdenke.
Ist nicht jeder Faktor. Aber am Ende zählt ja immer noch die Idee und die so, weißt du, also.
Ja, aber ich, also die Assets, die ich sehe, wo Leute es kritisieren, gerade von Marken, ist halt schon, wenn es obviously der Einsatz von KI ist.
Ja.
Ne? Also wenn es halt so ein bisschen sloppy ist oder die halt die Vermutung haben, dass es KI ist und dann ist halt so, hey, nutzt man echte Menschen, so. Wenn man es jetzt nicht mehr erkennen kann, okay, dann kommt's gut an. Aber wenn du es dann kennzeichnen musst und die Leute es dann wieder wissen, glaubst du, ist es egal? Kommt da trotzdem gut an?
Wenn es gut gemacht ist, glaube ich, ja. Also ich weiß gar nicht, ob jetzt der Adidas-Spot, ich habe den gestern noch im Kino gesehen, der läuft auch im Kino.
Geil.
Ja, also finde ich auch gut. Aber da war es jetzt nicht gekennzeichnet.
Nee,
also,
deswegen. Das war's.
Ja.
Genau, also die Kennzeichnungspflicht kommt ja noch. Und ich habe auch die Auffassung, wenn es gut ist, wenn die Idee gut ist, wenn die Craft gut ist, ist doch scheißegal bei Adidas, ob da jetzt dran steht, KI gecraftet. Es ist eine geile Story, alle feiern es ab, weil es mal wirklich mal wieder ein handwerklicher, qualitativ anspruchsvoller Produkt ist.
Mehrwert ist für den Zuseher.
Genau. Und auch da wieder Vergleich. Ich meine, wir gehen ja, also industrielle Revolution wird auf einmal alles von Hand mit Maschinen produziert. Wir wissen, dass alles in Maschinen produziert ist. Regt sich auch keiner auf. Leute kaufen trotzdem die Fast Fashion Klamotten aus China. Ja, yeah. Und Primark und wissen, dass es mit Maschinen produziert ist. Und es gibt trotzdem noch mit Menschenhand produzierte Güter, auch in der Fashion-Industrie. Die kosten halt das Hundertfache, kaufen auch Leute. So, aber ich glaube, der Massenmarkt ist immer der Punkt, Preis drückt den meist. Preis ist krasser Faktor für die Entwicklung von Märkten. Ja. Deswegen glaube ich, dass das irgendwann Standard wird.
Ja, und es gibt auch Creator, die virtuell sind, die so gut gemacht, man sieht, dass es AI ist sogar, ganz eindeutig, aber die sind so gut gemacht, dass sie sich nach einem eindeutigen Mehrwert für den Zuseher anfühlen und deshalb kriegt es das Feedback überragend. Dann ist auch, boah, was für ein geiler AI-Case. Also mein Lieblingscase ist Chloe versus History. Das ist eine Geschichts-Creatorin. Oder die erzählt, sie ist dann an dem Tag des Untergangs auf der Titanic so.
So
und
geil.
Das
so
ist halt einfach geil, das Gefühl dabei zu sein. Das ist dann irgendwie so intensiv und so lehrreich, dass die Leute alle sagen, endlich mal ein geiler AI-Ansatz. Also von daher, manchmal kann es sogar zu erkennen sein, das ist natürlich jetzt keine Werbung, to be fair, sondern es ist halt Content. Dass es gute Resonanz bekommt.
Ja. So, ist eigentlich ein perfekter Übergang zu unseren drei Abschlussfragen. Ach wenn nee, wir schon in der
Schade, sind wir schon so weit?
Ja, die Zeit
ewig schnattern.
Ja, ich weiß, die Zeit ist richtig verflogen. Aber es ist eh gut.
Können wir nochmal ein Follow-up? Ich finde, wir machen nochmal ein Follow-up zu KI.
wir sagen das in jedem Podcast, dass wir ein Follow-up machen. Wir müssen dann auch mal unsere Community, für unsere Community deliver, wie relevant.
Ich glaube, Pascal und ich sind so schlechte Community-Manager.
Finden den Termin.
Wir lesen unsere fucking Shownotes nicht. Wir sagen immer, wir machen ein Follow-up. Dann schlagen die Leute immer neue Gäste vor. Die werden nie eingeladen.
Ich mag euren Podcast, weil der hat so ein gesundes Chaos.
Ja. Genau, das ist so. Ja, genau, wir haben letztens.
Das beschreibt uns beide, glaube ich, sehr gut.
Auch nur
so gesundes Chaos.
Hey, ist das Hundegeschichte? Oder du erzählst mal von Running und so. Es ist immer so, man weiß nie, was passiert.
Ich glaube, das ist so ein sehr guter Spiegel von unserem Leben.
Wir waren ja, ganz kurz, Fun Fact: Wir waren beim Leadership Offsite jetzt gerade auf Mallorca und das ganz gesamte Feedback vom Leadership-Team war, nächstes Mal sollte es vielleicht jemand anders organisieren, außer hier und Pascal. Sie wünschen sich ein bisschen mehr Struktur, eine bisschen bessere Orga. Ist auch so geil, wir hatten einfach kein Auto, weil Pascal keinen Führerschein hatte und ich keine Kreditkarte. Das heißt, gesundes Chaos, glaube ich, beschreibt es ganz gut. Okay. Gut, Abschlussfragen. Mit dir will ich auf jeden Fall ein Follow-up machen. Erste Frage. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast?
Ja, also es ist natürlich jetzt blöd, dass es das ist, aber wahrscheinlich war es der Adidas-Spot. Da habe ich gedacht, geil, guter KI-Einsatz, kommt richtig gut an. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass jetzt irgendwie der erste Teil, es sind ja mehrere Teile, glaube ich. Ich habe jetzt nicht verstanden, wann kommt der zweite Teil? Das fand ich ein bisschen weird.
Cliffhanger.
Ja, aber auch keine Ankündigung, nichts so. Denke ich, ist ja ein Monat her schon der erste Teil.
Ja.
Deshalb war ich ein bisschen enttäuscht, aber die Idee war gut. Das war so ein bisschen adaptiert an, ich weiß nicht, ob ihr noch den Nike-Spot kennt oder ob ihr da zu jung für seid. Nee, aber so Street-Soccer-Ding bei Nike, da gab es einen Werbespot, wo auch die Top-Spieler damals in so einem Cage sich gebattelt haben und so. Und das ist halt so eine Anlehnung an, also ich bin selber Fußballer oder war es mal. Und dann, das checkt man natürlich und dann weiß man, geil, die ist Straßenfußball. Ne? Und natürlich, dann kam mein Knie. Und das fand ich schon sehr cool.
Ja.
Hätte man aber noch besser ausspielen können, um noch ein bisschen Kritik einzustreuen. Ja. Also das hätte man noch größer machen können. Also ich habe das irgendwann gesehen auf einer Marketingseite. Also
ja, ich auch.
Best Ads oder so. Dachte ich mir so, warum sehe ich das nicht, dass, weil irgendein Creator das lobt oder weil es in Werbung bei mir ausgespielt wird, weil ich bin, glaube ich, auch Zielgruppe. Oder ich sehe es auf LinkedIn, sondern es ist halt eher so dann in so einer, ja, in so einer Bubble.
Ja, aber kurz noch, also ist nicht interessant, dass das eigentlich alte Welt ist? Also der hätte ja auch vor 20 Total Jahren laufen können. Also wir reden um einen Long-Form-Storytelling-Horizontal-Approach mit Celebrities, 3,5 Minuten,
True.
Gute Geschichte erzählt, aber auch keine neue Geschichte, gute Geschichte erzählt, gut umgesetzt, Craft, es geht nicht um Hooks, es geht nicht um, keine Ahnung, 1000 Assets. Es ist ja total antizyklisch zyklisch zu dem, was wir predigen.
Aber das ist doch das, was Jean-Remy gesagt hat beim Horizont-Kongress, dass das halt bleibt, so, dass so bestimmte Dinge funktionieren, auch plattformübergreifend, auch dekadenübergreifend, auch themenübergreifend. Und die Frage ist eher, wie, sagt jetzt nicht Jean-Remy, sondern das würde ich sagen, und ich hoffe, ihr seht es auch so, wie übersetzt du das, wie machst du mehr daraus? Und da vermisse ich jetzt schon bei der Adidas-Kampagne Gesundheit, vermisse ich da die, warum das nicht auf ein Plakat packen, will auch funktionieren. Warum das nicht auch in 916-Snippets, die dann auch bei uns als Werbung ausgespielt werden, habe ich nicht gesehen.
Ja.
Und deshalb, die Idee war gut, die Execution war dann leider dünn, da hätte man mehr rausholen können. Aus so einer geilen Idee. Ich meine, das sind die größten Stars der letzten 30 Jahre im Fußball bis heute. Das muss eigentlich, muss da rein und da drin bleiben und dann von drei anderen Seiten auch noch reinkommen. Und ich muss es hier auf dem Plakat sehen oder noch in der TV-Werbung und so. Das war halt leider nicht der Fall. Aber die Idee an sich fand ich gut.
Hm, cool, ja.
Vielleicht waren wir auch gar nicht Target-Market.
Ja, Adidas? Also.
Weiß nicht, vielleicht
ich bin Fußballaffin.
Ich schaue nur auf der Englisch, oder?
Der Spot war auf Englisch.
Vielleicht war USA. Ja. Und das ist halt rübergeschwappt zu uns.
Ja, aber das ist so auch vor der WM, das ist so eigentlich global.
Jetzt ist es echt random, aber dann machen wir auch Schluss danach. Aber ich habe heute Morgen gelesen, dass Deutschland seit 70 Jahren das erste Mal aus dem UN-Sicherheitsrat rausgeflogen ist. Habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Wir sind nicht mehr in einem der wichtigsten Gremien zur Steuerung dieser Welt.
Okay.
Ja, weil die Welt uns rausgevotet hat. Und es war so, ich habe es irgendwo in der Zeit gelesen, war so, okay, also wirklich so, Deutschland verliert überall, wir sind einfach nicht mehr relevant. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn mittlerweile unsere eigene Marke Adidas im eigenen Land keine Kommunikation mehr mit Deutschland.
Ja, also Deutschland hat ja auch Adidas gerade, ne? Also verloren als hier, oder Adidas
als Sponsor,
hat Deutschland verloren. Umgekehrt. Adidas hat Deutschland verloren, oder die Nationalmannschaft. Ist jetzt auch Nike, also schon dünn.
Schwer, ne?
Weil kein Ad-Budget in Deutschland, I don't know. Was auch stark war, es war auch so ein, ich mag immer diese Cases, die so global funktionieren. Auch den hätte man wahrscheinlich leider mehr noch rausholen können, aber war das Lego mit den 3-4 größten
Werbestars? Ja, stimmt, mit dem Schach, Schacht war Louis Vuitton damals.
Mit dem Pokal.
Ja, genau. Mit dem Pokal, ja.
So, das ist halt, sowas ist halt geil, aber da kannst du immer mehr rausholen, glaube ich. Ansonsten Ikea, der Lolli, Kottbüller, ihr habt mitbekommen, Ikea und Chupa Chups haben Lolli rausgebracht. Das hat funktioniert. Also immer wenn, das ist so wie euer Penny Case, der ist ja dann auch in medial aufgegriffen worden. Sowas finde ich halt immer cool, wenn eine Idee so gut ist. Also die Idee war, zum 1. April ein Lutscher, der nach Köttbullar schmeckt. Also Ikea, das ist nur diesen Rinderhack oder
witzig,
was das da ist. Und das war ein April-Scherz, aber im Hintergrund war dann wahrscheinlich schon die Planung, wir bringen das wirklich raus. Und jetzt gab es den wirklich. Und sowas ist natürlich immer cool. Das
ist cool.
Funny. I like it. Ja.
Hat sehr gut funktioniert auf Social und haben sogar Medien aufgegriffen.
Das ist cool.
Wie benutzt du aktuell KI?
Also ich teste viel. Ich habe also Abos bei so Hicksfield und Atlas und kaufe da viel zu viele Tokens und kriegt die nicht ausgegeben, weil ich einfach so viel, ich habe dann ein paar Creator gefragt, ob ich deren Bild nutzen darf. Und da waren bisher auch alle haben gesagt, mach das gerne, finde ich auch echt cool, viel Vertrauen. Und dann teste ich da rum und schicke denen dann zwischendurch auch die Assets und so und versuche halt dann mit den Werbung zu machen. Also teilweise so Sachen wie dieser eine Clip von Nadine Breety, so Kampfsport und so, das ist natürlich jetzt keine Werbung, aber ich versuche auch bewusst zu sagen, was kann ich machen für, ich nehme mal Kunden von uns und versuche halt Werbung zu bauen, für die wir gar nicht beauftragt wurden und schicke die dann teilweise auch an die Kunden und sage, hey, wie findet ihr das und so?
Geil.
Es ist noch nie im Netz gelandet, sage ich auch oft. Also es fehlt dann immer was. Also der Feinschliff ist echt dann manchmal aufwendiger. Also brauchst dann schon noch so CGI und Motion Graphics und musst es nachbearbeiten. Das wird unterschätzt. Also es ist leider nicht wahr, dass man irgendwas bauen kann und es funktioniert. So muss ich leider widersprechen. Aber nichtsdestotrotz will ich das testen und möchte das auch den Mitarbeitern zeigen, möchte das den Talent zeigen, einfach damit die eine kulturelle Offenheit dafür haben. So ein bisschen die Angst verlieren, den Respekt verlieren und sagen, ja, das macht schon Sinn für mich, weil es eine Abkürzung sein kann.
Ja,
check. Also so nutze ich es gerade auf der Creation-Ebene, Ansonsten sehr viel Claude. Da bin ich auch gewechselt von ChatGPT zu Claude. Ja, teste auch gerade Cowork und so. Also das will ich alles verstehen, aber da geht sicherlich mehr. Und das Spannendste ist eigentlich eher
auf
das...
Was benutzt ihr in der Agentur?
Longdoc oder wie das heißt?
Langdoc, ja.
Aber da bin ich nicht drin. Ey, das
ganz
nutze ich nicht.
Wir brauchen mal einen fucking Rabattcode oder so. Wir machen so viel Werbung für die hier in dem Podcast. Ja, die sollen uns mal bezahlen.
Okay, klären wir das.
Habt ihr gehört?
Ja, also ich habe es aber nicht bei euch entdeckt, sondern Vorschlag von, ich glaube, Patricia Heidemann, die AMD ist bei uns. Aber da bin ich nicht drin. Das nutze ich nicht. Deshalb kann ich da nichts zu sagen. Was das Spannendste ist allerdings, ist selbst KI entwickeln oder selbst KI-Tools, also Vibe-Coding. Das machen wir bei Infodata sehr, sehr viel. Und das trägt halt massive Früchte. Also ich würde schon bewusst auch hier öffentlich im Podcast sagen, dass Infodata am deutschen Markt gerade das beste Tool ist. Sagen uns auch Kunden. Viele wechseln auch. Und das geht halt natürlich nur, wir haben einen Bruchteil der Entwicklungsressourcen der großen Player. Und es geht halt nur, weil mein Co-Founder Johannes halt super nativ mit AI arbeitet und der kann sich halt einfach vervielfachen. Also der sagt, er ist mittlerweile 20 bis 30 mal so effektiv wie noch vor einem Jahr durch Vibe-Coding und das ist natürlich geil. Krass. Und da bauen wir jetzt gerade eigene Dashboards und so, das kann ich euch nachher mal zeigen. Also wir bauen so viel, was massiv Arbeit abnimmt. Also nimm mal so den Content-Freigabeprozess. Der ist ja noch super händisch, aber das wird bald nicht mehr händisch sein müssen. Also von Idee, Freigabe, alle geben es frei, bis hin zum Reporting, alle geben es frei. Kannst du ja alles in einem Dashboard abbilden und auch dann in der Cloud freigeben. So, und das wird kommen und das nutzen wir jetzt schon intern und das ist halt geil, weil es einfach so viel automatisiert, was wir gerade noch irgendwie mit E-Mails und so.
Stark.
Ja.
Geil. Letzte Frage. Wer soll nach dir auf diesem Berliner Stuhl sitzen?
Oha. Ich muss kurz nachdenken. Die Nachdenkzeit könnt ihr rauscutten, weil ich will schon jemanden coolen vorschlagen.
Nicht. Anfiltert hier.
Genau, ich überbrücke die Zeit mit Fachfilmmusik.
Also ich weiß nicht, ob der Name ist gerade gefallen. Ich finde es total geil, wenn man so überlegt, was bleibt eigentlich? Losgelöst von Plattformen, losgelöst von Technologie und so, was bleibt? Und da haben wir gerade Jean-Rémy von Matt erwähnt, der wird natürlich sehr schwer zu bekommen sein. Aber wen ich letztens auf dem Lunch getroffen habe, da hatte ich dasselbe Gefühl. Und der würde, glaube ich, schon eher kommen, ist Oliver Voss. Und den hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe ihn zumindest gesehen, weil der kommt aus einer ganz alten Welt und der denkt ja auch in Out of Form. Der versteht aber Social. Also ihr könntet echt ein gutes Gespräch mit ihm führen, hatte ich. Und dann bin ich mit einer vollen Liste an Ideen aus dem Lunchtermin gegangen. Deshalb, das könnt ihr mir vorstellen, den würde ich hier sehr gerne vorschlagen.
Okay, geil.
Ich schreibe ihm parallel, den kriegen wir.
Ja, werden wir endlich mal unserem Versprechen, halten wir endlich mal unser Versprechen, dass wir wirklich jemanden einladen, der vorgestellt wird.
Hat noch nicht funktioniert. Nee, Sarah Emmerich hat mich vorgeschlagen, heute bin ich hier.
Ja, gut, aber wann war Sarah Emmerich hier?
Vor einem Jahr.
Aber ich gehe dem mit unserem Motto gesundem Chaos schon so mit 30% nach.
Ich finde, das sollte der neue Slogan sein.
Gesundes Chaos?
Ja.
Wofür? Die Agentur? Für den Podcast? Unser Leben?
Gesundes Chaos.
Genau.
Nicht mal We Are Hiring auf LinkedIn, sondern gesundes Chaos. Bitte.
Okay, ja, let's go. Aber wiederum witzig, weil ich habe gestern nochmal einen Deep Dive gemacht in gute Strategie und gute Strategie ist halt auch, dass du Sachen sagst, die andere nicht sagen würden. Also wenn du sagst, du willst der Beste in Social Media sein, ist Bullshit, ist keine gute Strategie, weil das wollen alle, das ist ein Ziel.
So, aber ich bin ja der...
Aber gesundes Chaos würde ja nicht jeder sagen.
Nee, und ich bin der festen Überzeugung davon, deswegen passt das auch, das sage ich auch immer. Ich streite mich ja regelmäßig mit unserem Head of Account Management, Grüße gehen raus an Tina, beste Frau auf dem Platz, weil ich der festen Überzeugung davon bin, dass gute Kreativität Chaos braucht. Und ich glaube, das ist ein ganz krasses Problem, was wir jetzt auch mit der AI-Ifizierung haben. Ich liebe KI, ich bin auch 30% effizienter, auch in meinen Brainstorming-Prozessen, Konzeptentwicklung, Ausschreiben, Insights, Umsetzung, 100%. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass du Kreativität nicht in einen Prozess quetschen kannst. Es geht nicht. Also gute Kreativität, ne? Klar, irgendwelche Lower Funnel, Performance-Ads, easygoing, aber wirklich gute, große Ideen kriegst du nicht in den Automatisierungsprozess rein. Und deswegen glaube ich, dass es Chaos braucht, deswegen passt der Slogan.
Ich will den Rahmen dieses Podcasts nicht sprengen, aber mich würde interessieren, wie du dann so eine Agentur wie Jung von Matt betrachtest, weil die ja schon Systeme bauen, um Kreativität auch systematisierbar zu machen. Also angefangen mit einer Academy, wo sie selber Talents aufbauen, hin zu dem unbedingten, alternativlosen, unverhandelbaren Glauben an gute Ideen, den sie über alles stellen. Ja, die haben Social ein bisschen verpennt und so, let's be honest, obwohl sie bei uns 2 Awards gewonnen haben. Aber, und Lower Funnel, weiß ich auch nicht, bei Unfall Matt, oder mit Funnel. Aber trotzdem bauen sie ja irgendwie Systeme und sind einfach on scale für große Marken wie irgendwie Startups schon tendenziell sehr gut oder so.
Voll, aber ich glaube, es ist was, 100%, aber ich glaube, es ist anderes, ein System zu bauen, was Kreativität füttert, weil in diesem System kann ja Chaos herrschen an Stellen. Ne?
Also kontrolliertes Chaos.
Ja, oder Chaos in einem, ja, in einem gewissen Framework.
Okay, also, die Frage
der Ebene. Haben ja auch hier, genau, wir haben ja auch hier gewisse gesellschaftliche Regeln, ne? Also Chaos bedeutet nicht, dass ich hier das den Brainstorming-Raum auseinandernehme mit einer Axt. So, kannst du auch Chaos sagen. Aber ich glaube, dass, wenn wir jetzt uns anschauen, Thema KI, ne? Du versuchst ja Prozesse wirklich runterzuschreiben und dann zu automatisieren. Und dafür brauchst du halt sehr saubere Prozesse, sonst hast du shitty Automations. Ne? Also wenn du shitty Processes optimierst, hast du shitty was ich meine. Und ich glaube, dass da halt so eine Gefahr besteht, wenn wir versuchen, alles zu prozessualisieren, zu Strukturen reinzuhauen, dass du halt dieses gewisse Chaos verlierst. Aber sowas wie eine Academy oder sowas wie ein Glaube, sowas wie ein, auch wie Merksätze, im Gegenteil, ich glaube, das befeuert eher Kreativität. Ich glaube, aber das schließt halt Chaos nicht aus. Ja. Wenn dessen, glaube ich, sehr radikale Prozesse und Strukturen halt Chaos vernichten und somit auch gute Kreativität vernichten.
Ja, gutes Framing. Und schönes Schlusswort.
Ja, perfekt. Wunderbar. Das ist großartig.
Damit.
Ja.
Tschüss. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke dir. Danke dir.
Ciao. Ciao. Ich auf Teil 2.
Ja, genau. Ciao.
Heute stelle ich euch einen Rottweiler vor, und zwar Roy. Roy wurde aus Tierschutzgründen sichergestellt und in seinem früheren Zuhause wurde er leider gar nicht gut behandelt. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen. Er ist sehr unsicher, hat sehr große Angst vor Menschen. Und ich versuche immer, eher Hunde vorzustellen, wo ich denke, dass die einfach vermittelt werden können. Ich glaube, bei ihm ist das auf jeden Fall gar nicht der Fall. Rassetypisch hat er eine sehr niedrige Eskalationsschwelle. Er mag es gar nicht, angefasst zu werden, wenn er bedrängt wird, dann geht er auch nach vorne. Aber ich glaube, dass sich auch für so einen Kandidaten vielleicht ein Rasseliebhaber für Rottweiler findet, der oder die einfach Geduld mitbringt und dem Knuffelbär, also der sieht wirklich so süß aus, noch eine zweite Chance gibt. Ihr findet ihn wie immer auf der Seite des Berliner Tierschutzes.
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns wieder gigantisch gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer gilt der Aufruf, bitte teilt den Podcast mit euren Freunden und Freundinnen, mit euren Kollegen und Kolleginnen und am besten lasst doch eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Das hilft uns, noch mehr spannende Gäste hier in den Podcast zu bekommen und noch mehr Insights zu teilen. Vielen Dank fürs Dabeisein und liebe Grüße aus Berlin. Ciao.
Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei. Mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.